den ganzen Raum einnehmen. Simon rennt und hüpft und macht Geräusche. Er steigt aufs Sofa, hält kurz seine Pose, die Arme angewinkelt in der Luft, schließt die Augen, baut Spannung auf und entlädt sie mit einem lauten Psst. Dann rennt er den Weg wieder zurück in den Flur, springt gegen die Haustür, ruft wieder Psst, dann Boom, beschreibt Kreise in der Luft, boxt vor sich hin und ruft Yeah. Mein Mann und ich sitzen noch beim Sonntagsfrühstück mit Kaffee und Tee. Lukas darf Sendung mit der Maus gucken. Maja schlägt am leeren Joghurtbecher. In letzter Zeit sind Verpackungen interessanter für sie als der essbare Inhalt. Simons Rennstrecke, wie wir sie nennen, halten wir frei. Sobald Maja, die zwischen Rennstrecke und Tisch in ihrem Hochstuhl sitzt, Simon was in den Weg wirft, angesabbertes Brötchen, Kiwischeiben, Wasserflaschen, heben wir es auf. Denn Simon ist so schnell unterwegs, dass er leicht ausrutschen könnte. Zu Simons Stimming gehört ganz viel Bewegung. Kleine, kaum wahrnehmbare Bewegungen mit den Zehen beim Essen. Mit den Fingern auf dem Tablet beim Spielen. Aber auch raumfüllende wie die Rennstrecke. Wenn er stimmt, unterbrechen wir ihn nur für wichtige Dinge. Wenn zum Beispiel der Bus für die Schule kommt. Ansonsten lassen wir ihn stimmen, stimmen, stimmen. Noch bevor wir uns mit Verhaltensweisen aus dem Thema Spektrum auseinandergesetzt haben, haben wir gemerkt, dass das, was er da macht, wichtig für ihn ist. Wenn er es nicht machen darf, geht's ihm nicht gut. Wenn wir es verbieten, gerät er in einen Meltdown. Wobei ich mich nicht erinnern kann, dass wir es jemals vollständig verboten hatten. Manchmal sagen wir, dass er bitte leiser sein soll, weil wir uns auf ein Formular konzentrieren oder die Einkaufsliste besprechen müssen. Ja, auch die Geräusche gehören zum Stimming. Da macht er alles von Summen, Zunge klicken, übersingen, kreischen, schreien, Wörter und Geräusche, immer wiederholend. Die Echolalie kennen wir bereits von ihm. Das war damals mit 2 Jahren sein Einstieg in die Sprache. Simon liebt vor allem Wörter mit Plosiven. Zischlaute stehen auch hoch im Kurs. Manchmal wiederholt er Wörter einen ganzen Tag lang, manchmal nur in bestimmten Situationen, manchmal ein halbes Jahr gar nicht und dann wieder den ganzen Tag lang. Diese Wörter und Geräusche fühlen sich für ihn gut im Mund und im Ohr an. Er findet seinen eigenen Rhythmus. Er kann die Lautstärke bestimmen. Zum Glück für uns ist das meist Zimmerlautstärke. Wenn es doch sehr viel lauter wird, merken wir, dass was anders ist, dass eventuell ein Stressfaktor dazugekommen ist. Vielleicht war eine zusätzliche, womöglich fremde Person im Raum. Vielleicht gab es eine Situation in der Schule, vielleicht wartet er auf etwas, von dem wir nicht wissen, was es ist. Gleichzeitig mussten wir auch lernen, dass es gar nichts heißen muss, denn richtig laut, richtig zischig, richtig plosiv können seine Laute auch sein, weil er halt Bock drauf hat, weil es sich gut für ihn anfühlt. Das ist eine der Herausforderungen, denn Schmerz und Leid können bei Simon auch ganz leise und fast schon unsichtbar sein. Oder wie Lorenz Wagner über Kai Markram, den Sohn von Henry Markram, Hirnforscher und Entdecker der Überreizung bei autistischen Menschen, schreibt: Kai war nicht gut darin zu zeigen, wenn ihm ein Leid geschah. Für manche erscheint das ständige Abfragen und Abwägen von Simons Gemütszustand und seinen Bedürfnissen irgendwie übertrieben, vielleicht sogar verwöhnt. Aber so wie wir als Eltern und PartnerInnen immer darauf achten, wie der aktuelle Gemütszustand von allen im Haus ist, was die Ausgeglichenheit stören könnte, was wir den anderen Gutes tun können, so nehmen wir da auch Simon nicht aus. Nur weil seine Bedürfnisse anders zu erkennen oder intensiver sind, wollen wir hier trotzdem oder vielleicht erst recht, keine Ahnung, ganz ehrlich, unser Bestes geben. Noch bevor wir die Diagnose für ihn bekamen, war unser Erziehungsstil nicht autoritär. Ich selbst bin mit sehr autoritären Eltern aufgewachsen, mit auf den Tisch hauen, mit alles muss seine Ordnung haben. Kinder sollten nicht so auffällig sein und immer schön lieb und brav. Wie sehr hasse ich dieses Wort und habe es deshalb noch nie für meine Kinder benutzt, vor allem mit Erwachsenen im Raum. Raum einnehmen durch Kinder war nicht gern gesehen. Hier bei uns hat nicht so richtig Ordnung. Unsere Kinder nehmen so viel Raum ein, dass die Grenzen verschwimmen. Wo beginnt unser Raum? Wo ihrer? Warum gibt es so viel Spielzeug im Wohnzimmer? Gehört das denn nicht eigentlich ins Kinderzimmer? Warum schläft Simon immer noch jede Nacht in unserem Bett? Raubt David den Schlaf, grubelt seine Hände unter unsere Rücken und gibt uns keinen Platz, um auszuruhen. Warum lassen wir zu, dass Lukas sich so benimmt, dass wir den halben Tisch um ihn freilassen müssen, damit er nichts zum Schmeißen hat und wir anderen nur schwer Platz für unsere Kaffeetassen und Milchbecher finden? Mir ging es nie darum, es anders als meine Eltern zu machen. Nur kam mir ihre Art zu erziehen nicht richtig für uns und unsere Kinder vor. Schon als Simon zur Welt kam, hat sein Schreien ganze Räume gefüllt. Er hatte so furchtbare Bauchschmerzen und Entzündungen von der Milcheiweißallergie, dass die ersten 10 Wochen für uns alle schlimm waren. Er schrie jeden Abend, irgendwann auch tagsüber immer mehr. Schlafen wie ein Baby kannte er nicht. Schon da war immer unser erster Gedanke, wenn es für uns schon schlimm ist, wie muss es ihm erst gehen? Wie sehr muss er leiden, wenn er jeden Tag so schreit? Wir wollten das Schreien nicht um unsertwillen beenden, sondern für ihn. Aber eben nicht nur. Ich war jeden Tag am Ende, David auch, denn er übernahm, sobald er gegen 17 Uhr von der Arbeit heimkam. Er übernahm den schreienden Simon, lief mit ihm in der Trage durch unsere Wohnung, immer im Kreis. Und ich fütterte ihn, wenn er Hunger hatte, übernahm, wenn er aufs Klo musste. Die Nächte am Wochenende übernahm er, damit wir beide gleichermaßen kaputt sind und nicht nur ich. Und ich glaube, da hat unsere bedürfnisorientierte Erziehung und Elternschaft auch schon angefangen. Wenn ich David, mich und die Kinder vor meinem inneren Auge sehe, dann sind wir alle gleich groß. Das ist natürlich völliger Unsinn, aber das drückte es am besten aus. Wir sind 5 Figuren auf einem Spielbrett, auf dem wir jeden Tag neu spielen, uns neu aufstellen. Jede Bewegung, die wir machen, jedes Bedürfnis, das wir fühlen, ausgesprochen oder nicht, bringt uns weiter auf diesem Brett, in diesem Raum, den wir uns teilen. Dieser Raum ist begrenzt, aber er gehört uns allen zusammen und nur wenn wir Beziehungen auf Augenhöhe führen und uns gegenseitig sehen, gelingt es uns, uns gegenseitig Raum zu lassen und gleichzeitig genug Raum einzunehmen. Mein Mann und ich müssen als Erwachsene in diesem Raum ein hohes Maß an Reflexion, viele Absprachen und einiges an Geduld mitbringen. Ab und zu müssen wir den Kindern den Raum geben, ihren Anspruch ganz hoch zu schrauben. Sie dürfen innerhalb des Spielbrettes auch mal ganz groß werden, vielleicht auch größer als wir selbst. Sie dürfen alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen und hinterher helfen wir ihnen, einen Schritt zurückzugehen, Platz zu machen, damit alle anderen auch wieder frei stehen können. Unsere Kinder können dieses Regulieren noch nicht, aber wir möchten es ihnen beibringen. Das Zusammenspiel aus »Ich bin wichtig, meine Gefühle und Bedürfnisse dürfen groß und laut und raumeinnehmend sein. Sie dürfen eine Zeit lang alles andere überdecken und übertönen. Und? Aber wenn wir in dieser Gemeinschaft, die wir Familie nennen, eine Balance haben wollen, ist das Zurücktreten und Platzmachen genauso wichtig und ein großer Teil davon.« Stand heute, Januar 2023, hat Maja keine Behinderung. Mit ihren neurodivergenten Brüdern und vielleicht auch Eltern schließe ich das aber nicht aus. Manchmal wünsche ich es mir, damit hier keine Diskrepanz aufkommt, so dass ich nicht den Fehler mache, ihre Stimme nicht zu hören, weil die ihrer Brüder lauter sind. Wie kann ich ihr richtig zuhören? Wie kann ich ihr den Raum geben, den sie braucht, während von allen anderen schon viel Raum eingenommen wird? Im Moment sehe ich noch keinen Anlass zur Sorge. Wenn ich den Dreien beim Spielen zuschaue, ist Maja ganz klar nicht die Kleine. Sie setzt sich sehr selbstverständlich zu ihren Brüdern dazu, meldet Besitzansprüche an Bücher an, die gerade gelesen werden, will auch auf dem Sofa sitzen, möglichst nah an jeden dran. Am besten noch drauf, mit den Füßen auf meinem Schoß, quer rüber über Simon, der ihre Nähe nicht gut erträgt. Maja weiß schon ganz gut, wie sie sich auf diesem unserem gemeinsamen Spielbrett bewegen kann, wie sie ihre Stimme erheben muss. Und trotzdem kommt zwischendurch der Gedanke, ich hatte sie heute noch gar nicht auf dem Schoß. Sie braucht doch auch Zuneigung. Wenn ich aber eine Sache mit Simon gelernt habe, dann dass Zuneigung und Bindung nichts mit körperlicher Nähe zu tun haben. Ich glaube, deswegen war ich früher immer abgeneigt, mich als bedürfnisorientiert zu bezeichnen, weil wir weder Trage- noch Stilleltern waren. Auch das Familienbett war nicht unsere Idee. Irgendwie hat sich Simon diesen Raum genommen und ist dort geblieben. Und schläft da bis heute. Da schlaf ich am besten. Im großen Bett. Wer bin ich, dass ich meinem Kind diesen Raum verwehre, ihm diesen entziehe, ohne ersichtlichen Grund und mit der Gefahr, dass es ihn ins Unglück stürzt? Ich gehe ja davon aus, dass dieses Raum geben, Raum nehmen, Raum abwägen, Bedürfnisse abklopfen nicht weggehen wird, auch wenn die Kinder älter werden. Unsere Plätze und unser Raum auf dem Spielbrett sind sicher, nur unsere Wege werden sich ändern.